So, ihr merkt, da unten ist auch noch richtig Stimmung. Schnell die Tür zu machen, sonst geht da alle runter. Das Thema heute, ihr seht es an der Wand, der kleine Unterschied. Ich habe mir lange überlegt, wie stelle ich das dar? Und ich kam auf das Bild hier. Seht, das ist ein überdimensionales Schachspiel, ein Schachspiel, was in himmlischen Regionen stattfindet. Wir sehen da ein väterliches Auge, von euch gesehen auf der linken Seite, was darauf schaut. Und wir sehen, dass die Figur des Königs hier vom Kreuz und von Christus am Kreuz dargestellt wird. Nun, ich glaube, dass wir alle uns in einer Art himmlischem Schachspiel befinden, wie meine Mutter eben sagte, wir haben auch geistliche Augen und wir haben auch ein geistliches Leben. Die Gefahr ist natürlich, dass wir uns sehr auf dieses Leben hier konzentrieren, weil wir ja nun mal dieses Leben hier anschauen können, anfassen können, berühren können, riechen, schmecken können. Viele unserer Sinne nehmen dieses Leben hier wahr. Und so vernachlässigen wir das Leben, was eigentlich das reale Leben meint, nämlich das geistliche Leben, unser Ich, unser Sein, was dann noch da sein wird, wenn unser Körper nicht mehr da ist. Und ich möchte mit euch heute im Buch Hesekiel das ein oder andere nachlesen, einige Verse. Und ich glaube, dass wir hier eine wundervolle Zusammenfassung des göttlichen Handelns sehen, wie wir es auch wieder erleben werden zu einer Zeit. Hesekiel war ja einer der großen Propheten in der Heiligen Schrift. Ihr müsst dazu wissen, dass er mit seiner Frau zusammen im Jahr 597 vor Christi mit 10.000 weiteren Juden zusammen weggeführt wurde nach Babel. Und dort im Alter von 30 Jahren, das ist immer wieder ein interessantes Alter, wenn ihr das so studiert in der Bibel, mit 30 Jahren fing ganz viel an für viele große Leute, für Jesus selbst, für David und auch für Hesekiel. Er wurde in den Dienst berufen. Es ist auch das Lebensalter, in dem die alttestamentlichen Priester ihren Dienst antraten. Also auch die mussten 30 Jahre alt sein, ehe sie im Tempel dienen durften. Er wurde zum Propheten berufen und er hatte gleich im ersten Berufungsjahr, 592 war das vor Christi, gleich mehrere Visionen von Gott. In diesen Visionen am Anfang reiste Hesekiel im Geist nach Jerusalem und erhielt von Gott tiefe geistliche Einblicke in den Zustand seines Volkes Israel und den Grund für das Gericht, das Gott über es bringen wollte und das eben noch bevorstand. Es war eben noch nicht alles vorbei, sondern es fing gerade erst an. Jerusalem war zu diesem Zeitpunkt noch nicht erobert. Das geschah erst im Jahr 586, also etwa 6 Jahre nach dieser Prophezeiung. Und er beschrieb den Zustand des gefallenen Israels im 8. Kapitel, Hesekiel 8. Ich lese mal die Verse 5 bis 17 vor, damit wir so einen kleinen Einblick bekommen in das, was hier offensichtlich an der Tagesordnung war und was Gottes Gerichtshandeln nach sich zog. Und Gott sprach zu mir: Menschensohn, hebe doch deine Augen auf nach Norden. Und ich hob meine Augen auf nach Norden und siehe, da war nördlich vom Altartor dieses Götzenbild der Eifersucht beim Eingang. Geht hier um den Tempel. Da sprach er zu mir: Menschensohn, siehst du, was diese tun? Die großen Gräuel, welche das Haus Israel hier begeht, so dass ich mich von meinem Heiligtum entfernen muss. Denk mal, Gott musste sich entfernen von dem ja für ihn gebauten Tempel. Aber du wirst noch mehr große Gräuel sehen. Und er führte mich zum Eingang des Vorhofs und ich schaute und siehe, da war ein Loch in der Wand. Da sprach er zu mir: Menschensohn, durchbrich doch die Wand. Als ich nun die Wand durchbrach, siehe, da war eine Tür. Und er sprach zu mir: Komm und sieh die schlimmen Gräuel, die sie hier verüben. Da ging ich hinein und schaute und siehe, da waren allerlei Bildnisse von Gewürm und gräulichem Getier, auch allerlei Götzen des Hauses Israel ringsum an der Wand gezeichnet. Und vor ihnen standen 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israels und mitten unter ihnen stand Jasania, der Sohn Schafans. Und jeder von ihnen hatte eine Räucherpfanne in seiner Hand und der Duft einer Weihrauchwolke stieg auf. Da sprach er zu mir: Menschensohn, hast du gesehen, was die Ältesten des Hauses Israel im Finstern tun, jeder in seiner jeder in seiner Bilderkammer. Denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht, der Herr hat dieses Land verlassen. Danach sprach er zu mir, du wirst noch mehr große Gräuel sehen, die sie begehen. Und er führte mich zu dem Eingang des Tores am Haus des Herrn, das gegen Norden liegt. Und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Da sprach er zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Du wirst noch mehr und größere Gräuel sehen als diese. Und er führte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn. Und siehe, am Eingang zum Tempel des Herrn, zwischen der Halle und dem Altar, waren etwa 25 Männer. Die kehrten dem Tempel des Herrn den Rücken, ihr Angesicht aber nach Osten, und sie warfen sich nach Osten anbetend vor der Sonne nieder. Da sprach er zu mir, hast du das gesehen, Menschensohn? Ist es dem Haus Juda zu wenig, die Gräuel zu tun, die sie hier verüben, dass sie auch das Land mit Frevel erfüllen und mich immer wieder zum Zorn reizen? Und siehe, sie halten grüne Zweige an ihre Nase. Herr Jesus, ich bitte dich, dass diese Verse jetzt uns etwas sagen, was uns in dieser Zeit hier hilfreich ist. Was uns hilft, dich zu verstehen, was uns hilft, mit dir umzugehen und was uns hilft, in deinem Segen und in deiner Salbung zu bleiben. Herr, dass der Unterschied, der besteht, dass er zu unseren Gunsten besteht. Dass wir nichts von dem verpassen, Herr, was du für uns als deine Kinder hast. Amen. Nun, um das zusammenzufassen, was ich jetzt gelesen habe, bedarf es nicht viel Worte. Gott zeigte Israel, was tatsächlich in Jerusalem vor sich ging. Und es waren grausige Dinge. Da wird von einem Geheimkult von götzendienerischen Ältesten des Landes erzählt. Die Tempelmauern waren verunstaltet mit Wandmalereien, die Wesen aus den ägyptischen Tierkulten und anderen Götzen darstellte. Die Führer Israels, die den Gott des Tempels anbeten sollten, opferten diesen Göttern Weihrauch. Dann lesen wir vom Tammuz. Der wurde angebetet und das war der babylonische Gott der Vegetation. Und die Anbetung, die geschah mit äußerst niedrigen moralischen Praktiken. Das alles geschah im Tempelbezirk. Im innersten Vorhof, den ja nur die Priester betreten durften, da befand sich dann die krönende Beleidigung Gottes. 25 Männer beteten die Sonne als Götzen an. Diese Zahl, repräsentierte die 24 Priesterordnungen und den Hohepriester. Und dann die Bedeutung der grünen Zweige, die ist ein bisschen ungewiss. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Akt der Verachtung Gottes, weil die Übersetzer des griechischen Alten Testamentes, die übersetzen das mit, sie sind wie Spötter. Nun, wenn wir uns das alles anschauen, denkt man natürlich, naja, das ist ja tiefste Vergangenheit, ja, Mittelalter könnte man es noch nennen, obwohl es natürlich lange vorher passiert ist. Und doch, ich habe mir Gedanken gemacht und kam eigentlich auf das Ergebnis, dass wir in vielen Bereichen gar nicht weit davon entfernt, in manchen Bereichen vielleicht sogar dem noch vorausgegangen sind, in unserer Gesellschaft heute. Da sieht es in vielen Bereichen nämlich kaum besser aus als damals in dem noch nicht gefallenen Jerusalem. Der durchschnittliche Bundesbürger, der sorgt sich nicht weiter um die Unmoral oder die Ausschweifung unserer Gesellschaft. Viele Dinge, die hier heute stattfinden, werden als normal akzeptiert, auch wenn sie vielleicht noch vor 30, 40 Jahren strafbar gewesen wären. Denkt man an die Homosexualität, die ist heute gay, ein anderes Wort für geil. Ah, super, ja, das ist doch cool, das ist doch interessant. Abtreibung ist notwendig, Trunkenheit, Ehebruch sind akzeptiert. Nun, ich habe herausgefunden, dass nur wenige Verse hiernach Gott etwas getan hat. Ja, wir nennen das jetzt Gerichtshandlung Gottes. Aber lass uns doch mal genau hinschauen, was das denn meint. Und deswegen noch hier noch mal ein paar Verse aus dem 9. Kapitel, Verse 1 bis, ich denke, ich lese es ganz. Das ist ein kurzes Kapitel, 11 Verse. Und er rief mir mit lauter Stimme in die Ohren und sprach, kommt herbei, ihr Wächter über die Stadt. Jeder nehme seine Zerstörungswaffe in die Hand. Und siehe, da kamen 6 Männer auf dem Weg vom oberen Tor her, das nach Norden schaut. Und jeder hatte seine Waffe zum Zerschlagen in der Hand. In ihrer Mitte aber war ein Mann, der trug ein leinenes Gewand und hatte ein Schreibzeug an seiner Hüfte. Diese gingen hinein und stellten sich neben den ehernen Altar. Da erhob sich die Herrlichkeit des Gottes Israels von dem Cherub, über dem sie gewesen war, hin zur Schwelle des Hauses, und er rief dem Mann zu, der das leinene Gewand trug und das Schreibzeug an der Hüfte hatte. Und der Herr sprach zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem, und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Zu den anderen aber sprach er: Vor meinen Ohren, geht hinter ihm her durch die Stadt und erwürgt. Euer Auge soll nicht verschonen und ihr dürft euch nicht erbarmen. Tötet, vernichtet Greise, junge Männer und Jungfrauen, Kinder und Frauen. Von denen aber, die das Zeichen tragen, rührt niemanden an. Und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Da fingen sie bei den Ältesten an, die vor dem Tempel waren. Und er sprach zu ihnen: Verunreinigt das Haus und füllt die Vorhöfe mit Erschlagenen. Geht hinaus. Da gingen sie hinaus und erwürgten in der Stadt. Als sie nun so erwürgten und nur ich noch übrig war, fiel ich auf mein Angesicht, schrie und sprach: Ach, ha, ha, willst du deinen Zorn, den du über Jerusalem ausgießt, den ganzen Überrest von Israel umbringen? Da antwortete er mir: Die Sünde des Hauses Israels und Juda ist überaus groß. Das Land ist voll Blut und die Stadt voll Unrecht, denn sie sagen: Der Herr hat das Land verlassen, und der Herr sieht es nicht. So soll auch mein Auge sie nicht verschonen, und ich will mich nicht erbarmen, sondern ihren Wandel will ich auf ihren Kopf bringen. Und siehe, der Mann, der das leinene Gewand trug und das Schreibzeug an seiner Hüfte hatte, brachte eine Meldung und sprach: Ich habe getan, wie du mir befohlen hast. Nun, es gibt viele Beispiele für Bewahrung. Ich kenne einige persönlich, andere kenne ich von verschiedenen Statistiken. Ich weiß von Dutzenden von Berichten, wo Gott bekennende Christen an dem Tag, als das World Trade Center vernichtet wurde, gewarnt hat, nicht zur Arbeit zu gehen. Dutzende, nicht nur ein oder zwei, Dutzende von Beispielen, von Geschichten. Es gibt ganze Bücher, die darüber geschrieben wurden, wie Gott dort Menschen bewahrt hat, an diesem Tag, ohne dass sie wussten, worum es ging, eben nicht zur Arbeit zu gehen. Wir wissen von der Unterschiedlichkeit der Ehescheidungsquote zwischen denen, die eben Jesus Christus nicht als Herrn akzeptieren, und zwischen denen, die wirklich bekennende Christen sind. Ich rede jetzt nicht von der Christenheit allgemein. Da ist die Scheidungsquote manchmal sogar höher als in der Welt. Aber bei denen, die wirklich ernst meinen, die das Wort Gottes als ihren Maßstab akzeptieren und danach ihr Leben ausrichten, ist die Scheidungsquote um vieles niedriger als irgendwo anders, in irgendeinem anderen Bereich. Wir wissen, dass Feuerbrünste, die über ganze Städte hinweg gefegt sind, nur die Häuser der bekennenden Christen unversehrt gelassen haben. Also mir sind da mindestens zwei Berichte davon bekannt, dass das tatsächlich geschehen ist. Und ein dritter, der sitzt hier ja live, ne? Meine Eltern, die haben ja auch Feuerbrunst in Hadamar erlebt, zweimal. Einmal das Haus unterhalb von ihnen und einmal das Haus zwei neben ihnen. Und da habe ich ja auch gesagt: Schau, 1000-fach links, 10.000 rechts, euch trifft es nicht. Halleluja. Diese Dinge geschehen. Auch wenn wir sie nicht immer sofort erkennen, auch wenn das nicht so viel verbreitet wird, wie manche Negativschlagzeile ja doch viel größere Kreise zieht, als wenn gute Dinge geschehen oder wenn Gott gar bewahrt. Ich habe jetzt vorgestern meinem Vater noch eine Statistik vorgelesen von diesem Heidelberger Forscher, Professor Dr. Grossart Maticek, der ja in seiner Studie mit über 30.000 Deutschen, also eine deutsche Studie, belegt hat, dass Christen im Vergleich zu Atheisten und auch im Vergleich zu Frommen, dass bekennende Christen, die zeichnen sich aus durch eine lebendige Gottesbeziehung und lebendiges Gebet, dass diese Menschen nicht nur um 10 Jahre länger leben im Durchschnitt, sondern dass sie auch, selbst wenn sie eine Krebserkrankung erfahren sollten, sie 7 Jahre länger leben als die Nichtchristen. Ich meine, diese Zahl, die kann man nicht wegtüfteln. Die ist tatsächlich von jemandem gemacht, der nicht mal selbst Christ ist, aber der hat diesen Zusammenhang untersucht, und ich fand das schon ganz spannend. So, es gibt Unterschiede, und die möchte ich mit euch heute ein bisschen mir anschauen. Denn wenn wir nur so leben als Christen, naja, wir waren halt immer Christen, oder das macht ja Spaß, das ist so meine Art des Vereinslebens, dann werden wir vieles nicht mitbekommen, viele Dinge verpassen, von denen, die Gott eigentlich für uns bereithält. Und so habe ich eine kleine Reise mit euch vorbereitet durch drei Stationen der Geschichte und wir fangen an mit der Station der Vergangenheit. Gott machte einen Unterschied in der Vergangenheit. Dieser kleine Unterschied. Wisst ihr, so ein kleiner Unterschied ist ja nur ein kleiner Unterschied. Ich erinnere mich mal in meiner Reise nach Jerusalem, damals vor 18, 17 Jahren, da war ich in einem Swimmingpool, während meine Eltern zu den Golanhöhen oder meine Mutter zu den Golanhöhen gefahren ist und ich war in dem Pool drin. Und das war wunderschön, ein tolles Hotel und ein Pool außen und ich schwamm da ganz alleine. Und auf einmal kam eine richtige Wolke von Marienkäfern angeflogen. Tausende. Und die flogen alle in den Pool. Vor allem war ich umgeben mit lauter ums Leben kämpfenden Marienkäfer. So, was tat ich? Ich meine, ich hatte ja nichts zu tun sonst. Ich schaufelte sie so, wie ich konnte, nach außen und hoffte, dass doch noch ein paar das Leben bekamen. Ich konnte nicht alle retten, das waren Tausende und keine Chance. Aber für die, die ich gerettet habe, für die war dieser kleine Unterschied relevant. Versteht ihr das? Manchmal denken wir, ja, aber was passiert noch alles? Ja, aber wenn du nur einen Menschen errettest durch dein Leben, dann ist für diesen Mensch der Unterschied lebenswichtig, lebensentscheidend, ewigkeitsentscheidend. Und dieser kleine Unterschied, ich nenne ihn ja wirklich mit Lächeln so, weil der ist nicht klein für den, der ihn erlebt. Für mich war er nicht klein an dem Tag, wo ich mich bekehrt habe. Für mich war er riesig, für mich war er existenziell, absolut. Und so, dieser Unterschied in der Vergangenheit, wir können das auch nennen, die Zeit des Gesetzes. Das war eben die Vergangenheit, deswegen habe ich Mose dahin zitiert, der gerade die Tafeln empfängt, das Gesetz, der Bund, der mosaische Bund mit Israel, der hier begründet wurde. In dieser Zeit bewahrte Gott. Denken wir doch an den Todesengel, der durch Ägypten marschierte. Was taten die Leute, die bewahrt werden wollten? Sie machten ein Zeichen. Ein Zeichen mit dem Blut eines geschlachteten Lammes an ihrer Türpfosten. Und dieses Zeichen, das sah der Engel des Herrn und er ging vorbei an diesen Türen und er tat diesen Menschen nichts zuleide. Die Erstgeborenen wurden alle verschont. Wow, Gott machte einen Unterschied. Einen kleinen, ein bisschen Blut im Türrahmen. Einen kleinen Unterschied. Oder denken wir der Auszug aus Ägypten selbst. Was hatte Mose in der Hand? Diesen Stock. Kleiner Unterschied. Die Priester des Pharaos hatten ja auch einen Stock, wisst ihr? Und alle warfen den Stock hin, die beiden Priester und Mose. Und alle wurden zur Schlange. Also alles gleich. Der kleine Unterschied war der. Die Schlange von Mose fraß die anderen beiden. Der kleine Unterschied. Der alles entschied. Und der kleine Unterschied war, dieser Stock spaltete das Meer und sie gingen durch. Und die Ägypter, die gingen hinterher. Der kleine Unterschied war nur, dass das Meer dann nicht mehr auseinanderhielt, sondern zusammenbrach. Und alle unter sich begrub. Das ganze Heer des Pharaos wurde ausgelöscht in einer Sekunde. Ein kleiner Unterschied, aber ein entscheidender. Solange das Volk Gottes den Bund mit Gott hielt, wurde es von Gott bewahrt und versorgt. Unter Männern wie Mose, wie Josua, unter Männern wie dem König David, wie dem König Salomo, auch unter Königen wie Hiskia. Da wurde das Volk versorgt, es wurde bewahrt, es wurde das Schlimmste abgewendet oder sogar Herrlichkeit über Herrlichkeit geschenkt. Je nachdem, in welcher Situation und was vorher ausgesät wurde vom Volk. Und wir sehen ja gerade in den Königen Judas, wie das abwechselt. Ja, da war mal richtig Guter und dann kam wieder mal so ein Bösewicht und dann kam wieder mal ein Guter und ein Bösewicht. Und diese Wellen kamen immer wieder Gericht und dann kam wieder Segen, je nachdem, wer gerade an der Regierung war. Und eine schöne Schriftstelle, die ich euch noch mitgebracht habe, steht in Maleachi 3. Nee, es geht heute nicht über den 10., wir lesen die Verse davor. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten, und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Herrscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen den Gerechten, dem Ungerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Da ist er wieder, der kleine Unterschied. Gott hat uns gesagt, wir werden diesen Unterschied sehen. Und wenn du geistliche Augen einsetzt, nicht die hier, mit denen sieht man es manchmal nicht sofort, wenn du mit geistigen Augen hineinschaust, dann siehst du Unterschied. Dann siehst du das, was anders ist. Dann erkennst du geistlich Dinge, bevor sie mit dem natürlichen Auge zu sehen sein werden. Und das ist ja auch etwas, was kommt, wenn Gott da ist. Nun, zweiter Unterschied, zweite Zeitepoche, die Gegenwart. Gott macht einen Unterschied heute, denn das ist die Zeit der Gnade. Amen, ja. Ich habe euch hier auch ein paar Schriftstellen mitgebracht. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Ist das ein Unterschied oder nicht? Wenn ich das für mich in Anspruch nehmen kann und sagen kann, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes, ich bin ein Sohn des höchsten aller Könige und er hat mir ein Versprechen gegeben, nämlich wenn ich in ihm bleibe und seine Worte in mir bleiben, dann kann ich bitten, was ich will, denn mein Wille ist dann massiv beeinflusst vom Herrn. Ich habe jemanden getroffen am Freitag. Genau, Freitag. Ich habe gerade ein Spiel, ich habe ein tolles Spiel zweimal geschenkt bekommen zum Geburtstag und das wollte ich dann umtauschen beim Rufu. Und vom Rufu war so eine gesegnete Sache, also vielen Dank für das doppelte Geschenk, das war ganz wichtig. Vom Rufu traf ich dann jemanden, den habe ich Jahre nicht mehr gesehen. Und ich hatte ein ganz langes, halbe Stunde Gespräch in der Kälte, war auch schon kalt, aber es war richtig klasse. Er wollte gar nicht mehr weg, dieser junge Mann. Und ich erklärte ihm dann, er sagte, ja, wieso geht das und das und wieso können Christen auch so und sowas erleben? Und ich sagte, stell dir eine Waage vor, so Waage der Balex mäßig, ja, so eine richtig alte Waage mit Stahlgewichten drauf. Und dann stell dir vor, du hast an der einen Seite all die Dinge, die dich dein ganzes Leben beeindrucken. All die Medien sind damit drauf. Fernsehen, Internet, Video, DVD, Radio, Zeitschriften, alles auf der Seite. Freunde, die schlecht reden, Arbeitskollegen, die blöde Witze machen, irgendwelcher Müll halt. Und das liegt alles auf der einen Seite. Und dann geht die Waage so in den Keller. Und auf der anderen Seite liegt dann, wenn du es gut machst, schon eine Seite Bibel. Ein Blatt. Ja? Wenn du das am Tag ja liest, so ein Kapitel oder so. So, und jetzt wunderst du dich, dass dein Leben nicht dem entspricht, was auf dem Blatt steht. Ist das verwunderlich? Das kann ja gar nicht sein. Jeder normale Mensch weiß das. Was schwerer wiegt, wiegt schwerer und das bestimmt mich. Worauf ich schaue, dazu werde ich. Mit wem ich mich umgebe, zu dem werde ich. Wenn ich mich ständig mit Leuten umgebe, die negativ sind, ich werde negativ sein. Deswegen gebe ich mich nicht mit Leuten, die negativ sind. Ich will mich mit Leuten umgeben, die mich aufbauen, die positiv sind. Ja, das müssen nicht erfolgreiche Leute sein, aber Leute, die eine richtige Herzenseinstellung haben. Und da blühst du auf drin, da wirst du selbst wieder gestärkt und gehst du raus und kannst andere Leute positiv hochheben, ja, die vielleicht gerade unten sind. So, also immer achten, wo ist die Waagschale? Ja, 3 Stunden Fernsehen und eine halbe Stunde Bibel lesen. Das kann nicht gut gehen auf Dauer. Also da auch wieder gucken. Deswegen, wenn ich das nicht habe, in ihm zu bleiben und seine Worte nicht in mir bleiben, sondern ich nur kurz morgens vielleicht mal einen kurzen Blick drauf werfe und das vielleicht nicht mal jeden Tag, wundert mich überhaupt nicht, dass du ein Problem hast, in den Stand hineinzutreten, den Christus für dich beschlossen hat. Zweite Schriftstelle, Lukas 10, 19. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Pastor Bernd, ich erlebe das aber anders. Oh, ich habe das auch schon anders erlebt. Das liegt an der Waage. Wo stehen wir in der Waage? Sind wir tatsächlich in ihm? Haben wir die Jüngerstellung oder sind wir einfach nur, naja, wir sind halt Christen, wir haben irgendwann ein Gebet gebetet und wir benehmen uns ja auch einigermaßen anständig und gehen auch sogar meistens sonntags in die Kirche oder in den Gottesdienst und vielleicht sogar manchmal noch in eine Hauszelle oder auch nicht. Naja, aber so während der Woche lebe ich eigentlich so relativ mein Leben und so. Ne? Glaubt ihr, so Leute hätte Jesus ausgeschickt mit diesem Ruf? Er hat die geschickt, die um ihn herum waren, Tag und Nacht. Das ist eine Lebensstilfrage. Wenn ich um Jesus bin, Tag und Nacht, nicht nur dann, wenn ich gerade mal im Gottesdienst sitze, sondern auch, wenn ich Auto fahre, dann bin ich gedanklich bei ihm, ich spreche mit ihm, ich lasse mir Dinge auch sagen, ich suche seine Antworten, ich suche in seinem Wort. Ja, dann hast du Vollmacht. Und dann gibt es nichts in dieser Welt, was dich auch nur anrühren kann. Das ist dieser vollkommene Stand, im vollkommenen Willen Gottes zu sein. Niemand von uns ist da permanent, das ist das Gefährliche. Wir alles sind Menschen. Wir alle leben in einem Körper, der andere Dinge uns vorgibt. Wir haben eine Seele, die uns beeinflusst. Aber den Willen zu haben, mehr und mehr in diesen Bereich hineinzukommen, wird dir mehr und mehr Segen und Erfolg bringen. Das ist einfach das Geheimnis. Vielleicht hast du das in diesem Leben nie hundertprozentig. Wäre schön, wenn das schon klappt. Aber wenn du nur die 50% erreichst oder die 80%, wo wäre dein Leben heute? Wenn du 80% deines Lebens voll im Segen gestanden hättest. 80% aller deiner Entscheidungen erfolgreich gewesen wären. Versteht ihr, da wollen wir einfach weitergehen. Nicht entmutigen lassen, weil noch Dinge schiefgehen. Das wird wahrscheinlich so lange sein, wie wir leben. Im Himmel gibt es dann einen neuen Körper, dann ist vieles anders. Ja? Aber hier haben wir noch unsere Kämpfe zu kämpfen. Nicht aufgeben, im Gegenteil. Schaut, was in Johannes 14, Vers 6 steht. Das ist unser Wahlspruch für das nächste Jahr. Unter diesen Satz stelle ich alles, was wir nächstes Jahr tun. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Ist das ein Unterschied? Oh, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Er ist es. Für jeden, der das annimmt, macht es den entscheidenden kleinen Unterschied. Und dann noch die Stelle aus 2. Korinther 1, 22. Gott hat uns auch versiegelt und das Unterpfand, das bedeutet Angeld oder Vorschuss, des Geistes in unsere Herzen gegeben. Gott hat uns versiegelt. Das, was er gemacht hat in Ägypten bei seinem Volk, dass er dieses Blutsiegel gespendet hat, das, was er gesagt hat, die Siegel in den Herzen, das hat er uns geschenkt. Er hat uns versiegelt mit dem Heiligen Geist, der uns als Anzahlung gegeben wurde auf die himmlischen Herrlichkeiten, die auf uns warten. Wenn du Jesus Christus in deinem Leben angenommen hast und dich bekennender Christ geworden bist, dann weißt du, wovon ich rede. Dann ist dieser Heilige Geist fester Bestandteil deines Lebens. Er spricht zu dir, er will dich führen, er will dich leiten. Er ermahnt dich, er korrigiert dich auch. Und er treibt dich immer näher zu Christus hin. Weißt du, auch Petrus schrieb aus Babylon, wie auch Hesekiel. Nur bei Petrus, da war das ein Codename, um seinen Standort nicht freizugeben. Ich möchte euch aber doch was vorlesen daraus. Er schrieb ein sehr ernstes Wort an die verfolgte Gemeinde. Im 1. Petrus 4, Vers 17. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium zu glauben? Petrus wusste genau, wovon er sprach. Er hatte versagt. Er hat Jesus verraten. Er hat Vergebung bekommen. Aber er hat die Gemeinde dann gegründet. Er war der erste Pastor in Jerusalem. In der Stadt, worüber Hesekiel ja ein paar hundert Jahre vorher geschrieben hat. 600 Jahre knapp vorher schrieb er den Brief oder das prophetische Wort nieder. Und er sagte dasselbe. Das Gericht wird anfangen in Jerusalem. Entschuldigung, das habe ich jetzt falsch formuliert. Das Gericht wird anfangen in der Gemeinde selbst, unter den Ältesten selbst. Das hat Hesekiel ja oder Maleachi hat das geschrieben. Sorry, jetzt bin ich gerade ein bisschen verrutscht. Maleachi hat das verschrieben. Er schrieb, nochmal vorlesen. War es doch Hesekiel? Oh, dankeschön. Ja, hast recht. Okay, also es war doch Hesekiel, der das sagte. Bei meinem Heiligtum geht's los. Und Petrus sagte das auch, in der Gemeinde geht's los. Hier fängt Gericht an. Und das ist eine heiße Schriftstelle, die ja die Kirche auch erlebt hat. Ich meine, Petrus schrieb das ja nicht aus dem Nichts heraus. Ich meine, stellt euch vor, Petrus saß da, als Hananias und Sapphira vor dem Tod umfielen. Dieser Mann schrieb das wieder. Er wusste genau, wie Gericht aussah unter Christen. Was hatten die gemacht? Die haben eine Lüge gemacht. Wer von uns wäre noch am Leben, wenn wir alle tot umgefallen wären nach einer Lüge? Ich weiß nicht, ich glaube, wir wären hier ohne Menschen. Alle haben mal gelogen, oder? Und die beiden fallen tot um, wegen einer kleinen Lüge. Gaben noch Geld, sie brachten und kamen Geld. Bevor du gehst in die Gemeinde, kommst du mir und sagst, ich habe dir 1000 Euro mitgebracht, ich habe ein Grundstück verkauft und erzählst mir, ich habe das ganze Geld hier dir mitgebracht. Ich sage, ist es wirklich das ganze Geld? Ja, ja. Oh Herr, er hat nur 1000 gebracht und hat es für 1500 verkauft. Ist ja nicht schlimm, kann ja jeder machen. Aber er hat gelogen. Ananias und Sapphira nachher dieselbe Lüge. Da fielen die tot um. Wow, also das ist Gericht. Er sprach ja auch dann, lesen wir über das Abendmahl, was Paulus schrieb. Das hat offensichtlich nicht nur in Jerusalem ist das so gegangen, sondern auch woanders. Die Leute starben während dem Abendmahl. Andere wurden todkrank werden im Abendmahl. Warum? Weil sie den Leib des Herrn nicht achten. Sie haben die Gemeinde nicht geachtet. Sie haben die Autoritätsstrukturen nicht geachtet. Sie haben die Herrlichkeit nicht geachtet in der Gemeinde. Sie haben das Wort Gottes nicht geachtet. Und flups, waren sie tot. Ich habe schon mal gefragt, wünschen wir uns diese Form der Herrlichkeit wirklich wieder? Das ist eine heiße Entscheidung, ja, weil die kostet dann auch was. Mei, mei, ich bin froh über die wenigen Beerdigungen, die wir hier haben. Halleluja. Stell dir vor, wir hätten das Zehnfache davon im Monat, was wir jetzt im Jahr haben. So ähnlich muss das gewesen sein in der Zeit. Wir lesen, dass die Nichtchristen sich nicht getraut haben, sich der Gemeinde anzuschließen in Jerusalem. Die haben sich nicht getraut, da ging so schnell keiner hin. Die wussten, das ist ein gefährlicher Ort. Da kommen viele wieder an, das wird rausgetragen, ja, die da morgens in den Gottesdienst gehen. Ich meine, das sind alles Seiten, die überlesen wir so schnell, ja, aber die waren offensichtlich ein ganz heißes Ding. Ja. Das, auf der einen Seite wurden die Leute auf der Straße geheilt durch den Schatten von Petrus, auf der anderen Seite fielen sie vor dem Tod um, wenn sie die Gegenwart Gottes nicht ernst genommen haben, wenn sie sich da willkürlich verhalten haben. Gottesfurcht ist, das ist für mich so wichtig, wisst ihr? Für mich ist das wichtigste Thema seit 2-3 Jahren Gottesfurcht. Ich muss mich vor diesem Herrn wirklich in Acht nehmen. Nicht, weil er mir böse will, sondern weil er heilig ist. Und ich möchte mehr von ihm in meinem Leben haben, also muss ich aufpassen, wie ich lebe. Ja, ich möchte ihn segnen mit meinem Leben. Ich möchte meine Entscheidungen nach ihm ausgerichtet wissen. Ich möchte nicht irgendwas nur tun, weil das Menschen wollen oder weil eine Mehrheit das will oder weil ich das will, sondern ich möchte hier auf Gott achten. Jesus selbst sagte, dass Christen, die nicht bereit waren zu vergeben, hat Jesus gesagt, die werden dahin geschickt, wo Heulen und Zähneklappern sein wird. Mit anderen Worten, sie werden unter anderem in körperliche und seelische Pein geschickt und sie werden den Dämonen ausgeliefert. Das hat Jesus gesagt. Für die nicht vergeben wollen. Weil Vergebung ist das Standbein des Evangeliums. Wenn du das wegbrichst, dann bricht das ganze Werk Jesu zusammen und du bist schuld, weil du jemandem nicht vergibst. So heiß ist es. Manche sagen mir, ich kann nicht vergeben, sage ich, du kannst es dir gar nicht leisten, es nicht zu tun. Weil das ist eigentlich dein Todesurteil. Wenn du nicht vergibst, hast du deine Vergebung verloren. Oh, wo wäre ich, wenn ich meine Vergebung verliere? No chance. Absolut no, keine Chance. Die Gottesfurcht zu vernachlässigen, zieht eine spezielle Art des Gerichts auf sich, das sich in unserer Zeit, meiner Meinung nach, ausschließlich an Christen richtet. Ich persönlich glaube nicht, dass wir heute schon Endgericht erleben in dieser Welt. Es geschehen furchtbare Dinge. Die Bibel beschreibt die in Matthäus 25 als Wehen. Aber ich glaube nicht, dass das schon aktives Gerichtshandeln Gottes ist. Ich denke, wir haben noch nicht mal eine Ahnung, was es bedeutet, wenn Gott wirklich aktiv Gericht handelt. Wir leben noch im Zeitalter der Gnade. Das muss uns bewusst sein. Noch leben wir in diesem Zeitalter der Gnade. Und da hat Gott das Gericht noch weggehalten. Was aber nicht heißt, dass das so bleibt. Wisst ihr, Gott spricht heute zu jedem Christen. Er spricht durch sein Wort und er spricht durch seinen Geist. Und er wird niemals etwas zu uns sagen, was dem Maßstab seines Wortes nicht entspricht, was dem das übersteigt. Er wird Definitionen geben durch den Geist, wie wir was zu tun haben. Aber er wird nicht neue Gesetze aufstellen. Er wird nicht neue Regeln verkünden oder neue Dinge erlauben, die er bisher vielleicht verboten hatte. Gott ist Gott. Er bleibt derselbe gestern, heute und eben auch in Ewigkeit. Dieses schöne Bild habe ich euch ja jetzt vorenthalten. Müsst ihr euch mal anschauen. Das ist Gnade, versteht ihr? Jesus selbst trägt den, der ihn gekreuzigt hat, und hilft ihm auf. Siehst du, er hat noch den Nagel und den Hammer in der Hand, aber der Herr rettet ihn. So wie Gott durch jeden von uns gekreuzigt wurde, durch unsere Schuld einfach, durch unsere Sünde, durch unser Fehlverhalten, so nimmt er uns an, vergibt uns und Heilung geschieht. So, nun macht Gott einen Unterschied. Preis sei Gott auch in der Zukunft. Wir sehen hier Johannes auf Patmos sitzen. Er empfängt gerade eine Offenbarung, schreibt es in seine Pergamentrolle auf. Und es ist gut zu wissen, dass Gott auch in der Endzeit seine Auserwählten versiegeln wird. Denn es ist die Zeit des Gerichts, die anbricht und der wir wahrscheinlich nicht so weit entfernt liegen. Und er sprach, in dieser Offenbarung Gott spricht, er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Kommt euch das bekannt vor? Für mich klingt das fast wie eine Parallelstelle zu Hesekiel, was wir gelesen haben, Hesekiel 9. Auch hier, bevor ihr irgendwas tut, versiegelt die meinen. Und wir lesen das sogar nochmal in zwei Kapitel weiter, Offenbarung 9, Vers 4. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, also die Gerichtsengel hier, auch nicht irgendetwas Grünem noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihren Stirnen haben. Das ist Gerichtshandel. Der Mensch zahlt für seine Gottesferne. Er zahlt, weil er glaubt, er kann sein Leben willkürlich leben und er kann tun, was er will. Das kann er. Aber der Preis ist dementsprechend. Und das Schlimme ist, glaube ich, dass sich viele Menschen in unserem Land dessen überhaupt nicht mehr bewusst sind, dass es Gott wirklich gibt. Manche feiern noch Gottesdienste oder machen noch religiöse Handlungen. Aber wo ist da wirklich noch so richtig die Gottesfurcht da und das Wissen, Gott ist real? Ich kann glauben oder nicht glauben, er ist da. Gott ist da und Gott macht einen Unterschied. Und Gott wird eines Tages die Abrechnung uns vorlegen, auch für unser Leben. Wer rechnet denn heute noch ernsthaft damit? Du siehst es doch an der Gesellschaft selbst. Wenn er mich damit rechnet, verhält sich dementsprechend. Wenn aber auf einmal nur noch Ellenbogen zählen, Egoismus, jeder kriegt das meiste, Betrügereien jeder Art und all das, was ich vorher schon gesagt habe, dann muss ich mir sagen, unsere Gesellschaft ist so weit von Gott weg, wie vielleicht noch zu keinem Jahrzehnt vorher. Die Menschen wissen es einfach nicht mehr, weil es ihnen keiner mehr sagt. Wie sollen sie hören ohne Prediger? Wie sollen sie hören? Ohne dass jemand da ist, der es ihnen verkündet. Und wir haben doch noch die gute Botschaft im Gepäck. Wir müssen ja nicht kommen wie Hesekiel und müssen sagen, du, das und das passiert jetzt. Gibt ja so die Zeugen Jehovas, gestern waren sie wieder bei uns in der Tür und wollten mir da sowas ins Ohr drücken. Sage ich, danke, ich bin bekennender Christ, bitte geht weiter. Ich mag mit euch überhaupt nicht diskutieren über das. Ich weiß, was die Bibel sagt, ihr müsst mir nichts erzählen. Und da gibt es Leute, die machen ja damit wirklich Reklame. Ja, die Endzeit. Und das stimmt. Die Tatsachen sind real, die kommen. Nur haben wir den Auftrag, die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Und Evangelium heißt gute Botschaft. Das heißt, wir sollten die Botschaft bringen, Christus liebt dich. Ja, Christus hat auch eine andere Seite. Er wird ganz anders aussehen, wenn er kommt in der Offenbarungszeit. Ihr werdet ihn nicht sehen wollen. Selbst sein Lieblingsjünger, der mit dem Kopf auf seinem Schoß gelegen hat an seiner irdischen Zeit, ist zu Tode erschrocken, als er Jesus sah. Er fiel auf seine Knie, fiel wie ohnmächtig um, steht da in der Offenbarung. Überleg mal, also da muss schon eine Veränderung da sein, oder? Ich kann den doch 3 Jahre lang ganz eng mit ihm zusammengelebt und dann kurze Zeit später, oh mein, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fahren. Das verschweigt uns die Schrift nicht. Wir müssen diese beiden Seiten beachten und bedenken, denn sie werden verantwortlich sein für unser Leben. Und wenn ich mir diese Dinge jetzt schon klar mache, spare ich mir das Gericht in den eigenen Reihen, was mir sonst auch entgegenkommt. Weil das Gericht fängt hier an. Gott fängt hier an zu richten in seiner Gemeinde. Draußen das Gericht kommt später. Das kommt, aber es kommt später. Erstmal will er gucken, dass wir überhaupt fähig und bereit sind, die gute Botschaft zu verbreiten. Dass wir das Evangelium auf unseren Lippen tragen und dass wir ein Herz dafür haben, weil wir erkennen, die Zeit läuft ab. Es gibt dann zu spät, ja. Wenn diese Augen sich für immer schließen, ist es vorbei. Dann kann ich keine Entscheidung mehr treffen. Und darum geht es in diesem Leben, das Menschen mitzuteilen. Ich bin so dankbar, dass Paulus uns ja einiges in dem Römerbrief mitgeteilt hat. Und die möchte ich jetzt doch kurz mit euch teilen, diese, wie ich finde, wichtigsten Erkenntnisse für jeden, zumindest für die, die Jesus noch nicht kennen, aber auch für die, die diese Entscheidung irgendwann mal getroffen haben und sich vielleicht gar nicht mehr wirklich bewusst sind, was eigentlich passiert ist. Die erste Aussage, keiner ist gerecht vor Gott. Paulus drückt das so aus. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das drückt Paulus in Römer 3, 10, 12 und 23 aus. Harte Worte, oder? Wenn ich euch hier einfach so sagen würde, würdet ihr mir wahrscheinlich eine böse E-Mail schreiben. Wie kannst du das so bezeichnen? Paulus hat es gemacht. Er hat den Brief geschrieben an die Gemeinde in Rom. Damals schon eine blühende Gemeinde. Kurz vor der Verfolgung wahrscheinlich. Er schrieb ihn, da ist Keiner. Nicht der Beste unter euch, nicht der Rabbi, nicht der Theologiestudent, nicht der, der eine Million jedes Jahr in gemeinnützige Zwecke spendet. Keiner ist da, der Gutes tut, weil aus mir heraus bin ich nicht fähig, Gutes zu tun, solange ich Christus nicht in mir habe. Mein Wesen ist zutiefst verloren und alles, was ich tue, ganz egal wie gut diese Sache ist, bleibt in dieser Finsternis drin. Gott sieht es nicht. Wenn ich alle Lichter ausmachen würde und würde jemandem von euch einen 500-Euro-Schein in die Hand drücken, wir würden das Licht wieder anmachen und ich würde hier vorne wieder stehen wie jetzt und würde fragen, und was ist passiert?
Keine Ahnung. Wieso? Was meinst du?
Ich habe doch gerade...
Kann ja jeder sagen.
Das hätte niemand gesehen, stimmt's? Weil ich habe es in der Dunkelheit getan. Obwohl es ein gutes Werk natürlich ist. Ich habe es in der Dunkelheit getan, niemand sieht es. Das macht keinen Unterschied. Aber wenn das Licht an ist und ich tue dasselbe Werk, hat es eine andere Wirkung. Weil ich tue es nicht mehr aus mir heraus, sondern aus Christus heraus, der in mir lebt. Ich bin versöhnt mit Gott. Ich kann mit Gott zusammenarbeiten. Und dadurch wird jedes Werk, was ich mache, gesegnet und gesalbt sein. Aber er sagte noch mehr. Oh, das Bild.
Ihr seht ja, was ich meine.
Da läuft einer mit riesigen Schuhen, könnte meine Schuhgröße sein, und zertritt die Tafel mit den 10 Geboten. Und das tut heute in unserem Land, tun das sehr viele. Ich habe das viele Jahre getan. Viele von euch haben das getan. Und die meisten unserer Mitbürger tun das heute auch. Sie merken das gar nicht. Sie denken, es wäre Straßenbelag. Man läuft halt drüber und es zertritt dabei. Weil ich habe keinen Maßstab mehr. Ich weiß nicht, was ist gut, was ist schlecht. Sex vor der Ehe ist Sünde? Echt? Kommst du denn da drauf? Woher sollen sie es denn noch wissen? Sie haben es weder bei ihren Eltern gesehen, noch haben sie es in ihrer Kirche gehört, weil sie vielleicht schon gar nicht mehr da sind. Noch wissen sie es irgendwo anders her. Sie gehen ihren Emotionen nach und dementsprechend empfinden sie das erstmal nicht als Sünde. Das kommt später. Wenn sie einen dritten, vierten Partner haben und merken auf einmal, wie viel sie innerlich verloren haben dabei. Und wie viel Zerbruch entstanden ist. Und wie wenig man das nochmal zurückholen kann. So müssen wir die Dinge auch weiter sagen. Da ist keiner gerecht vor Gott. Zweite Wahrheit von Paulus, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ich sagte, die Sünde ist ein furchtbarer Arbeitgeber. Er bezahlt pünktlich. Römer 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir könnten auch jetzt Johannes 10, 10 zitieren, wo es heißt, dass der Teufel kommt, der Feind kommt, um zu zerstören, zu schlachten und umzubringen, aber der Sohn Gottes ist gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Und deswegen habe ich Jesus' Füße da als Bild an die Wand geworfen. Diese Füße sollten deine und meine sein. Wir haben ihn verdient, nicht er. Er trug ihn für uns, weil er genau wusste, Sünde fühlt sich am Anfang noch ganz spannend an. Geht auch vielleicht eine kurze Zeit spannend weiter und dann fängt die Ernüchterung an und ich komme aus diesem Sündenkreislauf nicht mehr raus. Und das Ende von Sünde ist immer dasselbe. Es gibt kein anderes Ende. Das Ende dieses Filmes steht fest. Ganz egal, wie deine Sünde heißt, ganz egal, wie sehr du sie versuchst zu verteidigen oder zu rechtfertigen, das Ende ist immer das Gleiche. Das Ende ist Tod. Wenn du in der Ehe sündigst, hältst deine Freundin nebenher, das Ende wird immer sein, dass deine Ehe zerbricht. Es gibt Ehen, die tarnen sich jahrzehntelang und du siehst es nach außen nicht. Erst wenn du dann mit den Leuten sprichst, merkst du, dass innen alles kaputt. Bei anderen geht es einfach direkt auseinander. Das geht heute immer schneller. Die Bindungen sind kürzer. Wenn du heute deine Frau betrügst, ist sie morgen wahrscheinlich auch weg. Oder andersrum. Die Sünde ist der Tod. In anderen Bereichen ebenso. Wenn du im Finanziellen sündigst, indem du zum Beispiel ständig Kredite aufnimmst und die Bibel sagt, du sollst keine Schulden machen, irgendwann überfällst dich, überfrisst dich und du bist völlig aus der göttlichen Ordnung raus und zahlst es mit einer privaten Insolvenz. Ich glaube, über 2 Millionen haben das schon getan in den letzten Jahren in Deutschland. Privatinsolvenzen. Wir können jetzt viele Beispiele nehmen. Gesundheit, ja. Du hörst nicht auf zu rauchen oder gönnst dir irgendein anderes Laster, wo du genau weißt, es ist massive, aktive Zerstörung deines Körpers. Den Gott als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet. Das Ergebnis ist immer das Gleiche, ganz egal, wie schön du es darstellst. Du wirst sterben durch diese Sünde, und zwar einige Jahre früher, als du sonst gestorben wärst. Sie fragen, ob es das wert ist. Und es gibt einen Ausweg. Einen Ausweg. Mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen, kann dich retten. Römer 10, Vers 10 und 13 sagt, Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Das ist die wundervolle Verheißung. Das ist der Ausweg. Paulus zeigt uns also nicht nur die Katastrophe, in der wir eigentlich voll drin stecken oder gesteckt haben, sondern er zeigt uns auch das Rettungsboot, Jesus Christus. Er zeigt uns, wie wir da reinkommen. Er sagt, ihr müsst zum einen mit dem Herzen glauben. Was glauben? Dass Christus Gottes Sohn ist. Dass er für unsere, für deine Sünden gestorben ist. Und dass es, er möchte, dass du gerettet wirst und ewiges Leben empfängst. Und ein Sohn, eine Tochter Gottes wirst. Das musst du im Herzen glauben. Bevor du das nicht glaubst, brauchst du gar keinen Schritt weiter zu gehen. Weil das ist eine Entscheidung. Glaube ist nicht Gefühl. Weißt du, du sagst, ich fühle das aber nicht oder ich will das aber nicht. Ja, du willst es nicht. Du willst es oder du willst es nicht. Es gibt gar nichts anderes. Du willst Christus oder du willst Christus nicht. Amen. Wenn du Christus willst, dann ist der zweite Schritt, der es zu bekennen. Deswegen sage ich, wenn sich jemand bekehren möchte, komm nach vorne, mach's vor Menschen. So wie du vor Menschen geheiratet hast in aller Regel, so wie du vor Menschen getauft wirst, so solltest du vor Menschen diese wichtige Beziehung in deinem Leben beginnen. Und sagen, Herr, ab heute gehört mein Leben kompromisslos dir. Dein Wille geschehe von jetzt an bis in Ewigkeit. Das ist die Aussage, die mich auf alle Ewigkeit mit Christus verbinden möchte. Aber die muss aus meinem Mund kommen. Es nutzt nichts, wenn ich die für dich sage oder deine Mutter oder dein Vater oder dein Bruder oder dein Sohn oder deine Tochter oder dein Freund oder deine Freundin. Du selbst bestimmst für dein Leben die Richtung. Und ich sage dir was, wenn du es nicht tust, 1000 andere werden es tun. Tausende andere werden es tun. Die Welt um dich herum wird dir alle möglichen Richtungen aufzwingen. Neue Trends, neue Wege, neue Religion, New Age. Ach, du wirst dich wundern, wie viele Leute die interessiert sein werden, dich zu missionieren, in irgendeinen Weg zu gehen. Und du wirst viele ausprobieren, wie ich das vielleicht auch gemacht habe. Meine Mutter hat noch viel mehr ausprobiert. Aber da gibt es so ein Lied, das singen wir. Alle Wege, alles war falsch irgendwie, aber Christus ist der Weg und das ist genau das. Das ist genau die Wahrheit. Wie schön, wenn du das nicht so spät feststellst. Jeder hat natürlich die Möglichkeit, vieles auszuprobieren, aber manche erleben gar nicht mehr das Ende des Ausprobierens. Und das wird tragisch. So lässt uns Paulus im Epheserbrief auch noch was anderes wissen. Nämlich, dass echte Jünger Jesu seinen Siegel tragen. Epheser 1,13. Er schreibt hier eine Gemeinde, die offensichtlich einiges verstanden hat. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Dieses Siegel erhält jeder Mensch in dem Augenblick, wenn er Gott seine Sünden bekennt, ihn um Vergebung bittet und sein Leben ganz Christus übergibt und ihn zum Herrn macht. Ist das nicht wundervoll? Der König auf dem Thron und das Siegel rechts unten, das er auf uns macht. Das Siegel des lebendigen Gottes, das uns ein für alle Mal klar auszeichnet und zuordnet für alle Mächte der Finsternis. Warum kann denn der Teufel dir nichts tun? Warum bist du denn in der Lage, dem Teufel zu widerstehen als Christ? Er steht doch gar nicht, er flieht vor dir. Steht doch gar nicht. Er steht doch nur, er flieht von dir. An dieser Stelle im Jakobusbrief. Er flieht von dir, weil er das Siegel sieht. Er sieht Christus Siegel da und er weiß, das Ding ist schon besetzt. Da habe ich keinen Platz mehr. Das bete ich oft mit Leuten, wo ich merke, da ist Dämonie drin oder da sind irgendwelche geistigen Unreinheiten da, die Rechte haben. Da sage ich, du hast gar kein Recht hier mehr. Das Siegel ist drauf. Das Siegel sagt, dem Herrn heilig. Ich möchte dieses Siegel auf mir bewusst tragen, möchte sagen, Herr, ich bin dir heilig und hier kommt gar nichts rein, was dich nicht ehrt, was dich nicht meint. Ich fasse zusammen. Die echten Jünger werden gekennzeichnet. Ich glaube, dass es nicht jeder Christ empfängt, sondern jeder Jünger empfängt dieses Kennzeichen, dieses Siegel. Das geschieht in einem Zeitpunkt unserer Bekehrung durch den Heiligen Geist. Und setzt unsere bewusste Bekehrung an Christus voraus. Ein Jünger Jesu ist ein Mensch, der sich bekehrt und Jesus radikal nachfolgt. Ganz gleich, was es kostet. Das hat was mit dem Preis zu tun, der Nachfolge, der Preis der Jüngerschaft. Und echte Jünger Jesu werden nicht angerührt. Die packt der Feind nicht mal mehr mit der Beißzange an. So die anderen, so die lauwarmen, sagt Jesus, die speit Gott eh aus. Die kann man noch so an manchen Stellen packen. Die sind noch nicht so Jesus verseucht wie wir, wenn wir Jünger sind. Halleluja, ich will Jesus verseucht sein. Ich möchte, dass der Teufel so einen riesen Umweg macht. Kennt ihr die alten Geschichten von den amerikanischen Soldaten, wo die nach Deutschland reinkamen und sobald irgendjemand auch nur den Zeichen einer Krankheit hatte, dann haben die weiten Bogen rumgemacht. Die haben riesige Angst gehabt vor irgendwelchen Grippeviren oder anderen Erkrankungen. So möchte, dass der Teufel einen riesen Bogen um uns macht, wenn der uns nur riecht. Riecht, oh, Christ, echter Christ, radikaler Christ, oh nein! Und weg, ja. So wie die alten Vampirfilme, wenn die das Kreuz sehen, weißt du. Weiche! Halleluja! Und dann kommt Staub raus. Kennt ihr diese Szenen, ja? So die uralten Dracula-Filme, da kommt die Sonne, ja? Und dann, und dann bleibt nur Staub übrig. Ich glaube, genau das ist das Schicksal, wenn Dämonen sich zu nah an heiße Christen ranwagen. Und die wissen das. Die haben ein paar Jahrtausende Erfahrung. Die wissen, wen man meidet und auf wen man aber auch gut drauf kann. Ja? Man kann gut auf Christen reiten, die da unklar sind, die im Bereich ihres Lebens noch Unreinheiten zulassen und ganz bewusst in Sünde leben. Da finden sie immer ein gutes Reitpferd drin. Das Gericht Gottes fängt in der Gemeinde an, auch darüber haben wir geredet. Die Frage ist jetzt, was ist mit deinen Zeichen? Hier haben wir wieder das Schachbrett. Wo steht dieser König bei dir? Steht er überhaupt auf deinem Brett? Spielt er für dich? Oder hast du noch deinen eigenen König, wo dein Gesicht draufsteht? Ich bestimme selbst, ich entscheide, ich sage, wo es lang geht, ich erlaube mir alles, was ich will. Deine Reaktion auf das Kreuz Christi entscheidet über deine Zukunft. Das ist wahr. Gott hat Noah als gerecht in seiner Generation bezeichnet und nur ihn und seine Familie vor der weltweiten Flut gerettet. Ist das gerecht? Aha. Warum? Weil Gott es sagt. Gott kannte die Menschen auch damals. Gerade jetzt ist Gott dabei, die Stirne derjenigen zu markieren, deren Leben rein ist und die Gottesgebote ernsthaft befolgen. Erinnere dich, dieser Prozess beginnt im Heiligtum. Der beginnt auch heute Morgen hier bei jedem von uns. Ich möchte jetzt gerne ein bisschen Musik im Hintergrund. Lass Benny für uns Musik machen, Benny hin. Das Master's Healing Touch. Des Meisters heilige Berührung, heilende Berührung. Das ist, was wir brauchen. Und ich möchte, dass wir uns jetzt echt ein paar Minuten Zeit nehmen. Und lass uns doch aufstehen vor Gott. Einfach aufstehen und schließ deine Augen und komm jetzt vor deinen König und lass dich darauf ein, auf das, was er dir schon gesagt hat durch diese Predigt oder was er dir auch jetzt ganz persönlich noch sagen will. Lass zu, dass er in dein Leben hineinspricht. Herr Jesus, ich ehre dich. Ich ehre dich. Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.